Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu quasi einer neuen Folge M&M. Ich bin der Manolo und am anderen Mikro ist
der Matthias.
Ja, hallo Matthias. Du bist der Mehlersatz heute. Mehlersatz.
Der Mehlersatz, ja genau.
Mehlersatz. Liebe Grüße an die liebe Mel. Hallo Matthias, du bist der Matthias Notch oder ich weiß immer noch nicht, wie man deinen Nachnamen richtig ausspricht. Vielleicht kannst du ihn mal aussprechen, damit man
es
das mal gehört
hat. Es gibt wunderbare Seiten im Internet, da kann man sich das vorlesen lassen.
Ja, ich will aber das von echten Menschen gesagt
ja,
haben.
Ja, nee, ich kann das jetzt nochmal sagen. Hallo, ich bin der Matthias Notch, aber vertrau mir, das wirst du trotzdem nicht können.
So, aber jetzt sag doch mal, woher kennt man dich, wo arbeitest du und wieso bist du überhaupt hier?
ein schöner Sprung. Ich bin der Matthias, man kennt mich vielleicht aus irgendwelchen anderen Podcasts oder aus irgendwelchen Messen oder aus tausenden von YouTube-Videos. Ich bin Geschäftsführer von Deepprint Games und als solches auch ein kleines bisschen mit dafür verantwortlich, dass der Verlag ein bisschen sauber arbeitet. Und in dem Zusammenhang bringen wir Spiele raus. Und manchmal lohnt es sich, über Spiele zu reden.
Ja, manchmal. Also in meinem Fall vor allem, wenn die Solo-Spiele sind natürlich, aber dazu können wir später noch kommen. Am Tage der Veröffentlichung, also wenn alles gut geht, dieser Podcast-Folge, habt ihr nämlich auch etwas verkündet, dass ihr ein Spiel rausbringt dieses Jahr. Und über dieses Spiel möchte ich gern sprechen, weil ich habe mir so gedacht, also ich habe natürlich von dem Spiel gehört und auch von dem Spiel, auf dem dieses Spiel basiert, oder von dem das eine Neuentwicklung ist, sagen wir mal. Aber ich bin so ein bisschen der Meinung, man hört noch nicht so viel darüber generell und ich will das gern ändern, dass das ein bisschen mehr Publicity bekommt, das Spiel, weil ich glaube, das wird richtig cool. Ne, oder bist du sicherlich auch der Meinung?
Ich bin natürlich ein kleines bisschen vorbelastet, weil ich habe dafür gekämpft, es auf Deutsch rauszubringen. Und von da aus gesehen bin ich da ganz, ganz optimistisch und positiv gestimmt. Aber ja, das ist also, wenn man nicht gerade für dieses Spiel auf Boardgame Geek irgendwie da mal versucht, was zu folgen, kriegt man davon wahrscheinlich gar nichts mit. Du sagtest jetzt schon, es ist eine Neuauflage, vielleicht sollten wir das Spiel einfach mal nennen.
Genau, also wer den Folgentitel nicht gelesen hat, der erfährt jetzt, über welches Spiel wir überhaupt reden.
Genau.
Sag gern mal.
Genau, also das Spiel heißt Deckers. Und zwar ist es die Neuauflage von einem alten Spiel, das hieß Renegade. Ich bin ja nicht das erste Mal hier bei dir zu Gast, zum Glück. Und ich habe ja schon mal über ein paar andere Spiele geredet. Und es geht darum, Renegade war eins von den coolen Spielen, die bei Victory Point Games erschienen sind. Einem ganz tollen Verlag, den es leider nicht mehr gibt. Und ich hatte damals gesagt, ich möchte 3 Spiele von denen rausbringen. Eigentlich sogar 4. Bei dem einen Spiel hatten sie aber die Rechte nicht mehr. Vielleicht gehe ich das auch irgendwann mal an. Aber die anderen 3 waren halt Dawn of the Zets, Nemo's War und Renegade.
Und das 4. war Mount Builders wahrscheinlich, oder?
Woher weißt du das?
Ein bisschen kenne ich dich halt auch. Ich habe Mount Builders natürlich auch im Regal.
Vernünftig. Ja. Genau, also Dawn of the Zets hatte ich dann bei Frosted Games rausgebracht. Nemo's War habe ich dann bei Frosted Games rausgebracht. Und bei Renegade, das war so ein bisschen, das hing auch damit zusammen, dass Victory Point Games halt sich als Verlag verkauft hat. Und der neue Eigentümer da erstmal ganz, ganz viele andere Sachen gemacht hat. Da gibt's skurrile Geschichten, die man dazu erfahren kann. Und eine davon ist halt, dass das Spiel auch umbenannt werden musste. Und diese Umbenennung passierte dann halt zum Namen Deckers, was nicht gereicht hat, dass der Verlag es dann brav nochmal auf den Markt geworfen hat, sondern irgendwann sind die Rechte ausgelaufen. Und dann hat der liebe Ricky Royal, der Autor ist von diesem Spiel, den hoffentlich alle Solospieler, die hier zuhören, auch schon mal gehört haben. Und der hat dann halt bei sich geschrieben so, hey Leute, Rechte sind frei. Und ich glaube, ich habe keine 2 Stunden gewartet. Da hat er von mir eine E-Mail mit, ich will. Und dann sind wir uns sehr schnell einig geworden. Und er konnte verkünden, dass es einen neuen Verlag gibt.
Aber noch nicht welchen. Das wird ja erst, ist ja jetzt erst verkündet worden. Dann, ne?
Genau, das ist erst jetzt. Also wir haben manchmal, also es ist ja, wir sind jetzt auch keine Profis, wenn es darum geht, so den Hype am höchsten hochzuschrauben. Aber ich weiß aus Erfahrung, es lohnt sich nicht, ein Spiel 2 Jahre vorher anzukündigen. Das sieht man bei ganz vielen Kickstartern, weil wenn es dann kommt, dann interessiert es keine Sau mehr. Ich weiß, dass es sich nicht lohnt, irgendwelche Spiele anzukündigen eine Woche, bevor sie rauskommen, weil das dann doch zu knapp ist und die Leute sich komplett überfahren fühlen. Deswegen gehen wir jetzt den Weg, dass wir das jetzt ungefähr 5 Monate vor Essen ankündigen, wenn es nämlich erscheinen wird. Und dann haben wir hoffentlich das alles in den Händen und können das mit Begeisterung auch spielen.
Ja, ich bin gerade hier auf dem Discord von Ricky Royal und da hat er es am 13. Juli 2023 geschrieben. Update, now the good news. A new contract was signed yesterday with a new publisher. They want to announce when they are ready to. So I won't say who with just yet, but it is good. Sehr schön. Und das war vor fast 2 Jahren, ne? Krass, ne? Wie die Zeit vergeht.
Also, was man immer nicht vergessen darf, man hat eine gewisse Menge von Spielen in der Pipe. Man muss an diesen Spielen nochmal arbeiten. In diesem Fall war es ja so, Ricky hat ganz viel natürlich schon gemacht und hatte tatsächlich auch die ganzen Erweiterungen. Es gab für Renegade so kleine Booster-Packs mit Erweiterungen, die haben wir jetzt alle mit reingeworfen, sodass das alles ein Komplettpaket ist. Und wir mussten natürlich die gesamten Illustrationen neu machen, das braucht auch ein bisschen Zeit. Und so haben wir halt stückchenweise dran gearbeitet. Besonders intensiv fing es letzten Jahr August an. Da ging dann mit den ersten Illustrationen los. Der entsprechende Redakteur hat dann ganz viele Sachen gemacht. Ich habe da immer nur ein bisschen zugearbeitet. Vor allem haben wir halt auch noch mal geklärt, wie wollen wir bestimmte Sachen einfach final haben. Weil Ricky hatte, es gibt in diesem Spiel, gibt es sogenannte Herausforderungen, die man überwinden muss. Aber es war für das Spiel, um zu gewinnen, egal, ob man die besiegt hat oder nicht. Danach gab es einfach immer nur einen Nachteil, einen stärkeren oder einen schwächeren Nachteil. Und man musste halt eine gewisse Anzahl von Plättchen auf dem Spiel platzieren. Und für mich fühlte sich das völlig falsch an. Und hab da mit dem Redakteur relativ viel lange diskutiert. Und er hat dann relativ viel mit Ricky diskutiert. Und das Ergebnis ist, dass wir es jetzt so haben, dass halt das Finale, die finale Herausforderung, dass man die halt belegen muss. Weil alles, was man davor hat, kann man schaffen, ist nicht schlimm, dann wird es im Notfall halt mehr Probleme. Aber die letzte Zielkarte, die muss man schaffen, ansonsten hat man verloren.
Ja. Bevor wir noch kurz genau auf das Spiel eingehen, ich würde noch kurz 2, 3 Worte doch noch mal zu Ricky Royal sagen, weil vielleicht kenne ich doch noch nicht alle, weil ganz so präsent ist er leider ja doch nicht wie manch andere in der Szene oder wie er eigentlich sein sollte. Ich habe so das Gefühl, der hält sich eher so ein bisschen bedeckt, aber eigentlich muss er das gar nicht. Also er heißt ja Richard Wilkins mit echtem Namen, steht ja auch auf dem Cover natürlich unter seinem richtigen Namen drauf, ne? Aber unter dem Pseudonym, sage ich mal, Ricky Royal, hat er ja seit 2012, meine ich, einen YouTube-Kanal namens Box of Delights, den sicherlich auch einige Solospielerinnen schon kennen. Er ist Engländer und er ist vor allem dadurch bekannt geworden, dass er eigentlich der Erste war, der ein gescheite Mage Knight Playthroughs, von Mage Knight, dem Brettspiel von Vladi Hrvatil, gemacht hat, richtig mit, ne, Regel erklären und so, also auch sehr, sehr detailgenau, ne, sehr regelsicher, was aber bei Mage Knight natürlich nicht selbstverständlich ist. Und die Videos kann man sich immer noch gut angucken. Ich meine, er hat mehrere Mage Knight Playthroughs gemacht im Laufe der Jahre, beziehungsweise Jahrzehnte, kann man ja schon fast sagen. Aber auch sein erstes, habe ich gestern noch mal reingeguckt, kann man immer noch sich gut angucken. Ist natürlich nicht ganz so von der Qualität wie heutzutage, aber trotzdem noch sehr aufschlussreich. Und damit ist er dann wirklich bekannt geworden in der Szene eigentlich, ne? Und dann hat er ja auch im Laufe der Jahre so diverse Solo-Varianten, so viel auch inoffizielle Solo-Varianten gemacht. Aber irgendwann auch ein bisschen inspiriert durch Mage Knight, das sieht man an den Mechanismen bei dem Spiel, hat er dann das sein eigenes Spiel entwickelt mit Renegade, ne? Ich weiß nicht, ob du irgendwie weißt, wie das dazu gekommen ist, aber ja, das war dann 2018 kam ja Renegade dann bei Victory Point Games raus.
Genau, also er hatte halt einfach Lust gehabt, ein paar Spiele zu machen. Er hat mir auch einen Prototyp gezeigt von einem anderen Spiel, das ist aber kein Solospiel, weil es einen sehr, sehr interessanten interaktiven Faktor hat. Den habe ich aber dann gesagt, so, ich sehe, was das Spiel kann. Ich bin halt der Falsche, das zu entscheiden, und habe das an meine Kollegen aus der Redaktion weitergegeben. Aber die haben dann gesagt, so, ja, aber es ist noch nicht gut genug. Und das, ich gehe davon aus, Ricky wird dann weiter dran arbeiten und dann vielleicht wird später noch was. Aber ja, er hat vor allem gemacht, was ich erwähnen möchte, den Solo-Modus von John Company Second Edition, der wirklich gut ist.
Das sind ja die offiziellen Solo-Modus. Weil du sagst, das andere Spiel von ihm, das ist Solo nicht geeignet, weil es interaktive Element hat. Das ist ja eigentlich gerade der Spezialist dafür, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also stimmt. Bei den Whirly Games, er hat ja, ne, Pax Pamir ist ja ein Spiel, was, also Second Edition, was sehr auf so Area Control und so geht, was ja auch immer ein sehr undankbarer Mechanismus für Solo-Spiele ist, ne. Mit John Company, wie du sagst, da geht's sehr stark um Verhandlungen und es ist absolut grandios, wie er das da gelöst hat, dass das trotzdem irgendwie Solo sehr gut funktioniert. Und jetzt kürzlich mit Molly House ist ja auch so ein Bluff Spiel, ne, ein bisschen mit Verrätermechanismus und auch da hingekriegt, einen Solo-Modus zu machen. Also der ist da echt der Spezialist dafür. Und neben, sag ich mal, ne, Team, also Monrad Pedersen, also sag mal jetzt Team Automa, die Automa Factory, und dem David Turzi ist ja so für mich der dritte, das dritte, die dritte Säule in Solo-Modi Olymp, so ungefähr. Ne? Also es sind so die drei bekanntesten Entitäten, wenn es um Solo-Modi geht. Und auch die, wo ich immer weiß, wenn ich das sehe, Adres, kann man Qualität erwarten. Das, und ja, damit hat er sich auch einen Namen gemacht. Das ist richtig mit den Solo-Modi. Also das ist echt faszinierend, wie er das dahin gekriegt hat.
Ja. Das ist definitiv richtig. Also es ist wirklich total spannend. Also ja, also wenn ich sehe, da steht Ricky Royal drauf, dann weiß ich, oh ja, das muss ich mir angucken, was der gemacht hat. Er ist auch für mich eine feste Größe. Und er ist aber auch jemand, der sehr gerne, also der Input super gut verarbeiten kann. Also ich habe halt damals von Ellen auch noch mitbekommen, wie er damals an Renegade gearbeitet hat und wie er halt auch Feedback an Ricky gegeben hat und gesagt hatte, hier, das brauchen wir noch, das brauchen wir noch. Und Ricky hat das alles umgesetzt. Und diese positive Erfahrung habe ich jetzt auch mitbekommen bei Deckers, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen das klettern, wir wollen diese Sachen zusammenfassen. Weil man kann über Renegade sagen, ja, es ist ein schönes Spiel, aber, und den Vorwurf kann ich nicht Ricky machen, weil Ricky ist nicht dafür zuständig, gute Anleitungen zu schreiben. Das Spiel war, ich würde behaupten wollen, hatte mit die schlechteste Anleitung, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und wenn man sich da mal durchgekämpft hat, hat man dann ein tolles Spiel gehabt. Und das haben wir jetzt versucht, bei Deckers dafür zu sorgen, dass die Regel keine Hürde mehr ist. Lass mich mal kurz erklären, worum es in Deckers geht.
Genau, ja.
Also in Deckers geht es darum, wir sind so ein paar Hacker. Wir klinken uns in ein System ein und versuchen dort irgendwelche Sachen zu klauen, Daten zu klauen, irgendwie in ein System einzubrechen. Das Ganze sieht auf dem Brett dann auch relativ, sag ich jetzt mal, abstrakt aus. Wir haben Hexfelder und auf diesen Hexfeldern können wir uns mit unserem Avatar bewegen, beziehungsweise mit unserer holographischen Repräsentation. Und wir kämpfen, also wir installieren Programme, wir kämpfen gegen andere Programme, deinstallieren welche. Und das Ganze machen wir mit halt einem Befehlskartensatz. Und ich bin ein großer, großer Cyberpunk-Fan. Das Spiel gibt mir so ein Tron-Feeling, ohne dass man das jetzt wirklich, also ich weiß jetzt nicht, ob die Hörer wirklich Tron gesehen oder haben oder auch mögen. Es ist mehr Tron 2 als Tron 1, um es mal so zu formulieren. Aber genau, das ist es halt. Also, und von der Mechanik her haben wir es mit einem Deckbauspiel zu tun. Jeder hat einen Startkartensatz von 15 Karten und es gibt einen dicken Stapel von Verbesserungen, Befehlskarten, erweiterte Befehlskarten heißen die, genau. Und da ist es so, dass man natürlich auch hier an seinem Deck rumbaut, aber jedes Mal, wenn ich eine neue Karte kaufe, muss ich eine der Karten, die ich zum Kaufen verwendet habe, auch entsorgen, sodass mein Deck immer bei glatten 15 Karten bleibt. Das finde ich sehr, sehr geschickt, weil man damit besser planen kann. Vor allem, weil in jedem Zyklus, also in jeder Phase, wo du dich gegen immer eine der Zielkarten behaupten musst, ist jeder Spieler genau dreimal dran. Also wenn ich Solo spiele, bin ich dreimal dran, weil ich habe 5 Karten auf der Hand. Wenn ich durch diese 3x5, 15 Karten durchgespielt habe, muss ich dann das, was ich als Ziel habe, geschafft haben oder ich muss entsprechend mehr Nachteil hinnehmen. Und dann wird halt einfach zurückgemischt. Und das sorgt dafür, dass ich Karten, die ich mir kaufe, die kriege ich auch zum Glück gleich auf die Hand, dass ich da eine ganze Menge hantieren und verbessern und dieses, jenes machen muss. Und das hat ja auch ein gewisses Mage-Knight-Feeling, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich nur gefragt, ist es wirklich Deckbau? Weil ich hatte so drüber nachgedacht. Ne? Klar, dein Deckbau hat immer die gleiche Größe oder eher so ein Deckmodifizierungsspiel, weißt du, oder ein Deckverbesserungsspiel. Weil so Deckbau ist ja auch immer viel mit Ausdünnen oder das Deck wird zu groß, aufgebläht und da, also das ist immer so ein wichtiger Teil des Deckbaus. Und das fehlt natürlich hier, wie du sagtest, weil eben die Kartenzahl bleibt ja immer gleich. Deswegen ist es schon fast, oder ich habe es ja noch nicht gespielt, ne? Aber deswegen fühlt es sich schon fast nicht nach klassischem Deckbau an.
Ich verstehe, was du meinst. Ich würde sagen, das ist jetzt eher, also ich will nicht das Wort kleinlich nehmen, sondern das ist natürlich so, wenn man das jetzt seziert und sagt so, das ist für mich Deckbau und das ist Deckmodifikation und so weiter. Für mich persönlich, um es mal anders zu formulieren, ist Deckbau alles, was darum geht, dass ich mein Deck während des Spiels verändere. Es gibt natürlich Deckbau, wo ich mehr Karten kriege, es gibt Deckbau, wo ich auch welche loswerden kann, aber das ist ein Deckbau, wo ich Karten dazu kriege und auch gleichzeitig wieder welche loswerde, sodass die Zahl zwar gleich bleibt, aber ich habe auf einmal ein anderes Deck. Und das ist für mich dann auch Deckbau.
Ja, nee, klar, auf jeden Fall ist auf jeden Fall mit Teil des Oberkategorie Deckbau auf jeden Fall. Das,
genau.
Genau. Aber diese klassische, es liest sich erstmal so, ich vergleiche es halt auch mit Mage Knight, weil es ist ja wirklich dann in der Hinsicht auch ähnlich, dann doch ein bisschen anders, weil du da immer mit einem viel größeren Deck, was auch wichtig ist, weil du halt immer stärker wirst auch, ne? Und auch viele Karten bei Mage Knight ja auch für Sekundärzwecke abwirfst dann, so was du ja bei Deckers, glaube ich, jetzt nicht so machst. Also Sekundärzwecke im Sinne, du kannst ja jede Karte querspielen für ein +1 von irgendwas, sowas halt, ne? Deswegen ist es da wichtig, dass das Deck auch größer wird und dass die Karten, die Hand, deine Anzahl an Handkarten, die du haben darfst, auch größer wird entsprechend. Und es ist ja bei Deckers alles nicht gegeben, das ist alles sehr reduziert, ne? Und war ja aber auch sicherlich eine Intention von Richard da, das alles ein bisschen eleganter zu gestalten oder ein bisschen mehr runterzubrechen, ne? Das merkt man dem Spiel ja dann doch auch an. Also ich habe mir Playthroughs angeguckt von Renegade und habe ja auch die, da hat sich jetzt nicht so viel vom Grundprinzip, also das Spiel ist ja nach wie vor dann das gleiche, ne? Renegade und Deckers, da hat sich jetzt ja mechanisch nichts verändert.
Also abgesehen von diesen Zielkarten, also das, die Gestaltung, was das Ziel ist, das hat sich geändert. Wir haben halt, wie gesagt, die Erweiterung mit drin und wir haben noch eine Variante mit drin, die es vorher nicht gab, die Paketvariante. Das ist dann so für Leute, die sagen, okay, ich bin durch alles durch, ich will es noch mal schwerer haben.
Also letztlich wandern wir ja, ne, ich weiß nicht, ob du es gesagt hattest, diese Hexfelder, das sind ja verschiedene Server, ne, durch die wir uns bewegen dann. Ja. Und da manipulieren wir, oder da versuchen wir, weil es ist ja nicht wie bei Mage Knight, wo du verschiedene oder die verschiedensten Einheitenplättchen hast, die du besiegen musst, ne? Das sollte man vielleicht auch sagen. Also das dann schon funktioniert dann schon ein bisschen anders. Du musst halt die Angriffe abwehren, die das Superhirn, die Supermutter oder was ist das oben, dieser Super SMC oder?
Ja, also die heißen SMC, ja. Im Sinne von, das sind irgendwie. Jetzt muss ich natürlich wieder sagen, was das auch auf Deutsch bedeutet. Und ich hab's nicht parat. Ich bin so unfähig. Es tut mir leid.
Oh nein, jetzt habe ich dich vor allem.
Ja, nee, das ist nicht schlimm. Also die SMC sind die, die halt das System beschützen. Und die uns halt die Schwierigkeiten in den Weg räumen.
Supermassiver Computer.
Supermassiver Computer, das war's.
Namens Mother. Ja,
ja, also Mother ist einer von denen. Also es gibt tatsächlich 7 verschiedene SMCs. Also der erste, einfachste ist Alpha Mobi. Die haben so, ich sag mal, unterschiedliche Sternchen und verschiedene Herangehensweisen. Und The Mother ist die härteste. Und was wir jetzt auch noch drin haben, was es vorher nicht gab, ist Mother 2.0 und Mother 2.1. Die, also das Ganze noch mal in schwerer, wenn man das möchte. Mhm. Das ist so für Leute, die, weißt du, die so sagen so, hey, Mage Knight ist ja easy, ich schaffe ja alles Szenario und einfach, ich brauche etwas, was schwerer ist. Sowas für solche Leute haben wir halt auch mitgedacht.
Gut, keine Ahnung, Mage Knight kann man sich auch endlos nach oben skalieren, den Schwierigkeitsgrad eigentlich.
Das ist richtig.
Wenn man das will.
Also, was wir halt vor allem auch gemacht haben, ist, wir haben diese Marker. Also, im Spiel geht's darum, wir installieren halt Programme. Und ich sag mal so, das sind kleine blaue, grüne, rote, gelbe oder lilane Plättchen. Und die gibt's halt in rund, die gibt's in viereckig. Und dann gibt's noch die bösen SMC-Marker, die Speer, die sind schwarz oder weiß. Und die Wächter, die sind auch schwarz oder weiß, die sind halt dann die viereckigen. Und diese ganzen Marker hatten im Originalspiel in jeder Form und Farbe einen eigenen Namen. Das heißt, du musstest erstmal 13 Begriffe verstehen, weil diese Begriffe auch verwendet wurden. Und das ist eine höllische Kompliziertheit gewesen. Jeder Spieler hatte vor sich eine Auslage, wo drauf stand, welche Farbe, in welcher Form, welcher Namen hat, damit man damit irgendwie zurechtkam. Und das haben wir jetzt einfach alles umbenannt. Das sind jetzt einfach nur noch Programme, Speer, Installationen und Wächter. Auf 4 Begriffe runter reduziert. Das, um es einfacher zu machen, weil ob das jetzt Programm halt diesen oder jenen Namen haben, ist spieltechnisch wirklich Wumpe. Und gibt auch jetzt nicht so viel zusätzlichen Flair, weil es sind ja trotzdem Programme. Was für Programme es sind, ja, okay, in diesem Fall ist es ein blaues Programm. Das ist an der Stelle nicht so entscheidend. Und was machen diese Programme? Also damit man weiß ja, wozu installiere ich die ganzen Sachen. Die große Problem ist halt, der SMC, der hat halt diese Speer, die er stückchenweise überall irgendwo hinwirft, um zu gucken, ob er irgendwas entdeckt. Oder wenn zu viele, und da kommt jetzt, sage ich mal, so eine kleine Pandemie-Sache rein. Man kennt das bei Pandemie, wenn da drei Marker auf einem Feld liegen und da kommt ein vierter dazu, dann gibt es einen Ausbruch. Und das passiert hier auch. Aus drei Markern wird ein großer viereckiger. Das heißt, da ist was fest installiert und das macht einem noch mehr Probleme. Und das gilt aber natürlich auch auf der anderen Seite. Also wenn ich Programme installiere und ich habe dann mal drei gleiche Programme installiert, dann kann ich sie aufwerten zu einer Installation. Dann sind sie da fest drin und können mir besser helfen. Das ist so von dem ganzen Flair erstmal so, was man macht. Man installiert Programme oder wertet sie zur Installation auf und man versucht, die Speer oder die Wächter zu deinstallieren, indem man sie halt vom Spielfeld entfernt. Und dann geht's halt darum, dass man auch die ganzen Ziele schafft, die einem so davor geworfen werden.
Genau, und jede Farbe, also jedes Programm hat halt eine andere, sag ich mal, Fähigkeit, die dem inhärent ist, ne? Das ja. Blaue ist für die Bewegung, das
Blau ist für die Bewegung.
Gelb ist verschieben, ja, man will halt viel das Spielbrett quasi manipulieren, kann man es vielleicht so sagen, ne? Die Marker hin und her schieben.
Das passt, oder genau. Entfernen, also grün hilft einem beim Schieben, gelb hilft einem beim Umprogrammieren, rot hilft einem beim Bekämpfen, also beim Deinstallieren, und lila gibt's noch als Joker. Mhm. Und das ist, also, um jetzt noch mal kurz auf die Karten zu kommen. Die Karten, die man am Anfang hat, die geben einem alle eins dieser fünf Symbole, manchmal auch zwei. Also es gibt, so wie passend zu den Programmen, gibt's halt Symbole. Wenn ich jetzt dreimal das gleiche Symbol abgebe, heißt das, ich kann damit zum Beispiel ein Programm installieren von dieser Farbe. Für drei rote Symbole kriege ich ein rotes Programm. Wenn ich, entweder es sind drei Karten, auf denen jeweils ein rotes ist, oder es ist eine Karte mit einem roten und eine Karte mit zwei roten. Das kann's ja auch sein. Und mit diesen Symbolen kann ich aber zum Beispiel halt auch neue Karten kaufen. Und diese neuen Karten haben meistens bessere oder mehr Symbole. Also im Sinne von, statt zwei roten habe ich jetzt ein rotes und ein lilanes, weil lila kann man als Joker verwenden. Das ist natürlich schon mal besser. Aber sie haben manchmal auch alternative Möglichkeiten, die Karten zu nutzen, indem man irgendwie einen Counter hat, mit dem man irgendwas unterbrechen kann. Oder wo man sagt, ich mache jetzt ein ganz anderes Programm und kann damit irgendwelche Sachen aktivieren und nutzen. Und das ist natürlich dann das Wichtige, dass man dann in seinem Deck mehr starke Fähigkeiten hat.
Genau, das ist ja dann auch so ein bisschen das, naja, die Besonderheit, schon diese ganzen Karten-Kombos auch zu finden, oder? Oder auch sich halt eben ein starkes Deck zu bauen und das effizient zu nutzen.
Es ist vor allem das halt tatsächlich, also sein Deck zu verbessern, ist grundsätzlich immer was Sinnvolles. Die Besonderheit kommt halt daher, dass, und ich sag jetzt mal so, da kommt jetzt der Vergleich für mich nicht unbedingt mit Mage Knight, obwohl es da in ähnlicher Weise auch existiert, sondern vor allem mit Spirit Island. Vielleicht ein Spiel, das auch ein oder andere Solospieler mal gespielt hat. Weil diese SMCs, gegen die ich kämpfe, das sind so das wie diese Advisories bei Spirit Island, diese Länder. Und die stellen einem ja relativ viele Stolpersteine in den Weg. Und das tun an dieser Stelle die SMCs. Und die Zielkarten, die zu den SMCs gehören, die sorgen dafür, okay, worauf spiele ich jetzt? Worauf konzentriere ich mich mit meinen nächsten drei Runden? Das zu erfüllen und dann zu gucken, wie ich das hinkriege. Und diese Ziele, die haben wir auch unterteilt in Kupfer, Silber und Gold. Also die Kupfernen sind vergleichsweise einfach, sollten von den meisten geschafft werden. Die Silbernen sind schon etwas komplizierter. Und bei den Goldenen, da dreht es sich schon ein bisschen. Und natürlich auch haben wir hier, für die Leute, die sagen, ich will auf die Masse auf 2.0 spielen, gibt es dann natürlich noch mal extra Ziele, die man erfüllen muss, wo man tatsächlich neben den drei Runden manchmal noch eine vierte oder gar fünfte Runde spielt, weil man noch mehr Ziele erfüllen muss. Mhm.
Und das ist klassisch Koop eigentlich auch. Ich mache meine drei Züge erst und dann agieren die Gegner, oder? War das so?
Nein.
Nee.
Tatsächlich ist es so, in einem Zyklus, also während man eine Zielkarte versucht zu bearbeiten, spielt man genau Anzahl der Spieler mal drei Runden. Eine Runde besteht immer darin, dass ein Spieler agiert und dann agiert das Brett.
Ah, okay.
Und dieser eine Spieler, das kann aber auch mehrmals derselbe sein. Also wenn wir das jetzt zu zweit spielen würden, oder du spielst zweihändig, weil du voll Bock drauf hast, dann ist es so, dass der eine Spieler seine Zone macht und dann überlegen wir, was ist jetzt besser, wer ist jetzt als nächstes dran? Das kann sein, dass es derselbe Spieler nochmal ist. Oder vielleicht sogar noch ein drittes Mal, während der andere Spieler noch gar nicht agiert hat. Einfach, weil sich das jetzt gerade am sinnvollsten anbietet.
Ja, hat sehr viel Freiheiten da, ne?
Das ist sehr viel Freiheiten. Sehr schön. Das ist, wenn man solo spielt, ist es kein Problem. Ich bin dreimal dran, ich mache was. Wenn man zu zweit spielt, kann das natürlich dafür sorgen, dass, wenn die Spieler sagen, ja, du machst mal deinen Kram, ich misch mich da nicht ein, dass man dann so das Gefühl ein bisschen Downtime hat, wenn der andere zweimal dran ist. Deswegen, ich empfehle natürlich dann, sich miteinander zu unterhalten. Oder wenn man selber zweihändig spielt, vielleicht so ein bisschen schizophren zu wirken, dann ist das alles einfacher.
Und von der Skalierung her, wenn wir mal über Solo-Spiele kurz reden wollen, ist es einfach nur, ich spiele mit einem Charakter, wenn ich jetzt nur einhändig spiele, True-Solo-Spiel, und mehr Anpassungen gibt es da nicht? Oder
das ist tatsächlich, also die Ziele sind alle so gestaltet, dass sie skalieren mit der Spielerzahl. Also dann steht dann ganz oft drauf, sammel zum Beispiel 2 gelbe Marker pro Decker. Mhm. Wenn man alleine spielt, muss man 2 sammeln, wenn man zu zweit spielt, muss man schon 4 sammeln. Da ist die ganze Skalierung drin.
Okay, aber so Karten, die interaktiv sich auf andere Decker beziehen, gibt's da nicht?
Es gibt Karten, die sagen, dass du halt einen Decker auswählen kannst, und das muss nicht ich sein, sondern das kann auch der andere sein.
Ah ja, okay, na gut, ist aber Spirit Island ähnlich, ne? Wähle einen Geist. Ganz
genau.
Das kann ich da auch selber sein. Okay, klingt ja einfach. Also ist ja auch, weil Renegade ist ja laut Board Game Geek auch Best with One, ne? Wird ja da, ist ja auch als Solospiel ziemlich, auf kleinere Flamme, aber schon ziemlich bekannt oder ziemlich gemocht auch, ne? Und klingt ja nach einer idealen Solo-Erfahrung dann.
was ich damit sagen will,
der Einzeldecker.
An dieser Stelle schöne Grüße an Hesi, der sich ja vor keiner Herausforderung drückt. Man kann das Spiel, also laut Schachtel, bis 4 spielen. Das alte Renegade ging bis 5. Man kann auch das neue Deckers zu 5 spielen, wenn man will. Warum? Es gibt 5 Server und es gibt für jeden Server einen Hauptcharakter. Und die haben jeder ihr eigenes Startdeck. Das heißt, wenn man zu 5 spielt, kann jeder davon was machen. Wir haben uns dagegen entschieden, weil wir glauben, zu 5 ist die Downtime einfach zu groß. Das ist Quatsch. Aber man kann es machen. Und wenn man möchte, kann man alleine alle 5 Charaktere spielen. Und ich würde behaupten wollen, das wäre noch die Herausforderung, die manche Leute brauchen und an der Leute wie Hesi wahrscheinlich besonders viel Spaß haben.
Ja, und man hat ja 10 Decker in Summe, ne? Pro Farbe, sage ich mal, pro Klasse gibt es 2 zur Auswahl. Und die haben alle ihre eigenen Fähigkeiten.
Ganz genau. Wir haben 5 Basic-Decker. Das sind die wir empfehlen, wenn man das Spiel das erste Mal spielt, erstmal mit denen zu kennenzulernen und so. Aber wir haben für jede Farbe haben wir noch einen Advanced-Decker, der hat andere Fähigkeiten, die dann auch wieder spannend sind zu erleben, wie kann ich mit denen arbeiten. Und vor allem der eine Advanced-Decker ist der einzige, der auch lila Plättchen legen kann. Das können alle anderen Spieler nicht.
Diese Joker-Farbe
genau.
Ist das, ne?
Ja. Und natürlich, wenn das Spiel so erfolgreich ist, wie ich mir das erhoffe, ist das Letzte, woran es scheitern soll, wenn die Leute neue Decker haben wollen?
Das ist doch der Aufruf, oder? kauft! Bestellt vor, besser gesagt. Kann man das dann eigentlich vorbestellen bei euch auch? Macht ihr sowas?
Wir überlegen noch, ob wir Vorbestellungen für Essen machen. Wir haben uns da noch nicht entschieden. In der Theorie, ich sag mal aus der Erfahrung der letzten Jahre, wenn man am Donnerstag kommt, dann kriegt man auf jeden Fall eins. Wenn man am Sonntag kommt, könnte es sein, dass es zu spät ist. Aber das ist vielleicht auch für die Leute dann so interessant. Also es ist jetzt nicht so wichtig, dass man das vielleicht gleich in Essen kauft, obwohl wir uns natürlich darüber freuen. Man kriegt das auch direkt nach Essen natürlich überall im Handel. Und die Schachtel, damit man auch so ein Gefühl dafür hat, das ist so groß wie eine Match of the Century Schachtel oder Beer and Bread oder Patchwork oder was immer man nehmen möchte.
Ernsthaft?
Aber doppelte Höhe.
Ah.
Also wer sich an die Karrierebox von Unterhändler erinnert, ungefähr so groß.
Echt so klein? Sehr niedlich. Ach, wie putzig. Na gut, du hast diese Verspielplanteile, ne? Das Feld setzt du ja zusammen und denn der Rest sind hauptsächlich Karten, ne? Und diese Decker-Boards halt.
Ja.
Und Plättchen.
Also und Plättchen und Karten. Und jetzt, ich bin einfach mal so frech, ich muss mal so ein kleines bisschen natürlich darüber auch reden, was ich mir nicht habe nehmen lassen. Ich habe natürlich versucht, ein Insert wieder gestalten zu lassen, das deutlich macht, wie ist eigentlich, also damit das alles in der Schachtel auch einfach Sinn macht. Warte mal, ich werde jetzt, das können die Zuhörer natürlich jetzt nicht sehen, aber ich werde das einfach mal dir rübergeben, damit du das einfach mal, nee, das ist der falsche, da muss es hin, damit du das mal gesehen hast. Das ist jetzt wahrscheinlich auf dem Kopf, das darf dich aber nicht stören. Ah, warte mal, ich kann das noch drehen. Ach, ich bin ja so gut.
Ihr seid live dabei, wie Matthias versucht, mir was zu schicken. auf ja. Discord oder wo?
Ja, ich schicke dir das jetzt mal auch kurz auf Discord.
Hier könnte ihre Werbung stehen. Ah, jetzt.
Genau. Und dann siehst du, also wir haben für jede Deckerfarbe eine eigene kleine Box, wo diese Startkarten von diesem Decker drin sind. Und die passen da auch gesleeved rein, wenn man das möchte.
Natürlich, das ist immer die erste Rückfrage, ne, die alle stellen.
Das ist die erste Rückfrage, die alle stellen. Du siehst jetzt hier, da sind jetzt 6 Päckchen. Das 6. Päckchen, da sind dann die Packet-Erweiterung drin. Mhm. Dann haben wir 2 große Kisten, in denen die ganzen anderen Karten sind. Also wir haben eine Kiste für die ganzen Advanced-Karten, die man kaufen kann. Und eine Kiste für die ganzen Zielkarten. Und natürlich sind die auch so gestaltet, dass da die Karten mit Sleeves reinpassen. Dann haben wir 2 Token-Boxen. Das sind so richtig so Zigarettenschachtelmäßig, nicht Zigaretten, Streichholzschachteln. Streichholzschachtelmäßige Schachteln, wo du rausziehst und dann hast du sofort deine ganzen Marker brav sortiert. In dem einen sind es 3 Fächer, in dem anderen sind es 4 Fächer. So, dass du sie einfach nur hinstellst, rausziehst, fertig loslegen kannst. Dann haben wir da noch ein Kästchen, wo die ganzen Standys mit den Figuren drin sind und die Würfel. Habe ich das erwähnt? In dem Spiel wird gewürfelt.
Nee, haben wir nicht. Genau, für Kämpfe werden mit Würfelwurf. Also natürlich nicht komplett glücksgesteuert. Ne? Man kann das ja schon die Chancen verbessern.
Ja, aber es sind ja nicht nur die Kämpfe. Es sind ja auch, wo bringt der Computer jetzt was rein? Also das kann sein, dass du würfeln musst, so, wo er das reinbringt und dieses. Und dann musst du halt sich selber anpassen, weil du den Computer natürlich nicht kontrollieren kannst. Dann haben wir, wir haben die ganzen SMCs und die Charaktere, die sind ungefähr auch doppelt so groß wie reguläre Karten, nicht ganz, aber ungefähr. Und dann haben wir obendrauf noch die ganzen Spielplanteile und schon ist die Schachtel voll.
Und die Anleitung dann noch dazu.
Und die Anleitung, genau.
Und Spielübersichten gibt es hoffentlich auch, wo die ganzen Symbole oder den Farben auch nochmal erklärt sind, oder?
Es gibt eine Spielübersicht mit dem Spielablauf. Und lass mich mal kurz gucken, was ist auf der Rückseite von dem Spielablauf?
Und ich weiß, bei Renegade war das bei den Deckers selber auf dem Spiel, auf dem Board des Deckers mit die sehr, sehr klein geschrieben und so, ne? Die ganzen einzelnen Programme machen. Aber das habt ihr ja separat, glaube ich, ne?
Jetzt. Das haben wir separat. Also wir haben eine Karte, die ist halt auch so groß wie die SMCs, beziehungsweise wie die Charaktere. Da steht auf der einen Seite, die sind beidseitig gleich. Also wir haben da einen Sequence of Play. Und daneben, was machen die Speer und Wächter? Und dann haben wir noch eine Karte für jeden Spieler, das ist also gleich 4-mal dabei, wo noch mal genau erklärt wird, das machen die Programme, das machen die Installationen, das machen die Speer, das machen die Wächter. Und auf der anderen Seite, und das sind die Aktionen, die du in deinem Zug machen kannst, für welche Symbole. Damit kannst du was uploaden, damit kannst du dich bewegen, damit kannst du Plättchen verschieben, damit kannst du was installieren, damit kannst du was modifizieren, damit kannst du was bekämpfen, all diese Sachen. Und die sind alles vergleichsweise übersichtlich, weil wir haben das alles mit Farben hinterlegt. Ich weiß, wenn man Farben nennt, das könnte ein bisschen schwierig sein, aber wir haben versucht, diese Farben durch verschiedene Symbole auch irgendwie klar zu machen. Und da findet man auch diese wichtige Information wie 3 beliebige Farben sind ein Joker. Oder man darf maximal 3-mal dasselbe Programm in einem Feld haben. All diese Sachen.
Solche Details, die man sich so nicht merken will, unbedingt.
Genau.
Nee, ist sehr schön auch mit den Boxen. Ich meine, das macht er ja oft bei Deep Run, ne? Ich habe ja in meinem Regal ja Sky Mines oder auch zuletzt Civolution, sehr schön, ne? Alles in den Boxen, alles so schön von der Größe her, dass es alles in die Schachtel schön einsortiert werden kann. Alles reinpasst. Also das ist schon, finde ich immer sehr cool. Und hier vor allem, wenn ich das so sehe, das Bild, was du mir geschickt hast, sind die Schachtel ja auch noch thematisch passend gestaltet. Und vielleicht können wir da ja mal über die Gestaltung auch noch mal kurz sprechen. Weil das hast du noch nicht erwähnt, per Namen, wer denn die Gestaltung überhaupt gemacht hat.
Ich hoffe doch, das wird ein paar Leuten was sagen. Es ist ein Illustrator, dem ich sein allererstes Spiel ermöglicht hatte damals bei Frosted, nämlich Lukas Siegbon. Und den hatte ich irgendwann angerufen. Das ist jetzt bestimmt auch schon wieder fast anderthalb Jahre her. Habe ich gesagt so, ich habe hier ein Spiel, das hat Cyberpunk-Thema. Meinst du, das ist was für dich? Und er so, oh ja.
Der Mann, der Reichhold illustriert hat und diverse andere Rosenbergs Rosenbergs noch oder zumindest Spiele mit Naturthema.
Ja, vor allem bei Spielwiese, Edition Spielwiese.
Stimmt, genau.
Ja, aber er hat sich einfach darauf gefreut, das was Dreckiges zeichnen zu dürfen.
Aber er hat es nicht so dreckig gezeichnet. Das ist eine sehr schicke Illustration wirklich und sehr.
Ah, es ist auf jeden Fall dreckiger, als die meisten Leute annehmen. Also es ist. Ich
fand es irgendwie sehr hochwertig, auch im Vergleich zu dem Renegade, wenn man gerade das Cover mal miteinander vergleicht. So.
Oh ja. Ah, das Cover, das war eine lange Arbeit, weil natürlich seine Vorstellung, meine Vorstellung und das, was dann irgendwie vermittelnd noch vom Redakteur als Vorstellung kam, das musste ja irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Mhm. Aber unterm Strich bin ich mit dem Cover irre zufrieden. Das macht alles irgendwie richtig.
Mhm. Ja, sieht sehr schön aus. Und auch die Karten da. Ein paar habe ich da, wurden schon mal geteasert irgendwie, ne? Kann das sein?
Ja, ein paar wurden geteasert.
Ja, und Ricky Royal hat das selber auf seinem Kanal über, ich glaube auch auf Tabletop Simulator oder irgendwo, wo er die einzelnen Deckers durchgeht. Und da sieht man auch, wie das Board der Deckers aussieht. Also, ne, der eigene Spielplan der einzelnen Deckers aussieht. Wie auch die Fähigkeiten draufstehen und wie die illustriert sind. Und so, da kann man einen guten Eindruck kriegen. Wobei jetzt, an dem Tag, wo die Folge rauskommt, könnt ihr ja eh alle da draußen euch angucken, wie das Spiel aussieht, weil da gibt es dann sicherlich auch entsprechend Bilder dazu.
Ein paar Bilder sollten wir haben. Auf jeden Fall solltet ihr das Cover sehen. Und für Leute, die jetzt hier einfach blind reinhören und sich das noch nicht angeguckt haben, es ist mehr oder weniger so ein zweigeteiltes Cover. Unten sieht man halt jemand, der in einem großen Raum mit vielen Bildschirmen und allem Möglichen so an einer Konsole steht und auch einen Blick hat auf das, was wir, sage ich mal, so auch als Spielfeld sehen. Und in der oberen Hälfte sieht man dieselbe Person auf diesem Spielfeld als winzig kleine Figur gegen diese übermächtige Mother, welches so Matrix-mäßig so dargestellt ist.
Mhm. Ja, sehr schön. Das heißt aber dann auch bezüglich jetzt, wurden wahrscheinlich auch so ein paar, also ich habe in dem Ricky Royal Video gesehen, so ein paar Fähigkeiten wurden neu gebalanced oder wurden ein bisschen angepasst, wahrscheinlich auch ein paar Karten, also wahrscheinlich wurde so das Übliche, oder?
Abgesehen
von den Sachen, die du schon erwähnt hast, was sich halt verändert hat, dann so solche Kleinigkeiten in Anführungszeichen, dann sicherlich auch noch, ne? Alles ein bisschen Feinschliff und so.
Alles ein bisschen Feinschliff, von allem ein bisschen verbessert, weil es einfach auch hergibt und vor allem auch, nachdem wir natürlich entschieden haben, das Spielziel ist es, das letzte Ziel zu erfüllen. Und das war halt an der Stelle die Voraussetzung. Und dann haben wir halt noch die paar Balancing Acts gemacht, damit das auch sauber ist. Und der Ricky, der ist da an der Stelle, sag ich mal, eine Maschine. Was der da alles testet, das ist Wahnsinn.
Mhm. Cool. Und auch schön, wenn er das so offen ist und empfänglich ist für, sag ich mal, Kritik oder Anpassungswünsche eurerseits. Sind das sicherlich, manche Autoren mit ihrem Ego sind das sicherlich schwieriger zu handeln.
Ja, ich habe da schon andere Autoren erlebt, aber ich hab nur positive Worte für Ricky. Der ist einfach super. Also, wenn der jetzt mir nochmal irgendwie sagt, so, ich habe hier nochmal ein Solospiel, dann würde ich sagen, weißt du was, ich unterschreibe mal, bevor ich es gespielt habe, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht gut ist und was immer ich zu bemängeln hätte, wir werden es dann verbessern können, weil er einfach sehr, sehr empfänglich für Feedback ist.
Mhm. Sehr schön. Ja, toll, Matthias.
Also, was wir noch gemacht haben, also was mir jetzt noch so ein kleines Herzensding erwähnen ist, ist die bei der Anleitung, also nicht nur, dass wir die Anleitung in meinen Augen runder gemacht haben, sondern wir haben auch genutzt, weil wir hatten am Ende, sage ich jetzt mal, einige Seiten übrig. Wir haben das genutzt, um so die typischen Fragen, die aufkommen könnten für ein paar Karten, weil du kriegst nicht alles perfekt in der Regel unter, damit die Leute das sofort finden. Und manchmal ist auch auf den Karten nicht genug Platz, um das perfekt zu beschreiben. Deswegen haben wir für die meisten Ziele, wo wir gesagt haben, das lohnt sich da noch mal eine Erläuterung dazu zu packen, diese in der Anleitung am Anhang mit ranzutun. Da sind dann alle Zielkarten erwähnt und dann steht auch manchmal dabei einfach keine Erläuterung, weil die Karte für sich selbst sprechend ist. Aber manchmal ist man sich unsicher, ist das so oder so gemeint und man findet diese Antwort an der Stelle. Und das ist eine Sache, die mich auch sehr glücklich macht, dass wir das reingekriegt haben.
Mhm. Ja, das ist doch schön. Ja, ich meine, es war generell, ne, dafür war Renegade ja auch bekannt, dass es auch viele Begrifflichkeiten auch für jeder, also, wie hieß dieser Kartenmarkt, der hatte auch, also die einzelnen Spielplanbereiche hatten alle so ihren eigenen Begriff, der nicht irgendwie schlüssig auf das hat schließen lassen, eben was es war, so, ne? Also, ja. Ich glaube, jetzt nennt ihr das Upgrade-Bereich oder so, wo man sich neue Karten kauft, was ja sinnvoll ist. Ich glaube, im Original hieß es aber auch anders damals. Also, es waren also Sachen, wo es dieser redaktionelle Feinschliff, ne? Dafür habt ihr dann ja auch gesorgt, dass es einfach auch der Einstieg auch leichter fällt.
Ja. Also, das war uns halt wichtig, dass die Leute sich dann nicht sagen so, ach mein Gott, wie machen wir das da jetzt oder so, sondern dass das halt möglichst rund ist. Und ja, was mich natürlich auch sehr glücklich gemacht hat, Renegade war in den Top 200. Mhm. Auf Platz 112. Also es ist auch nach den ganzen Jahren noch in den Top 200 drin. Das schaffen ja nicht so viele Spiele, sag ich mal. Es gibt natürlich wirklich so die Klassiker wie Mage Knight und Spirit Island und so weiter. Die sind natürlich in den Tops irgendwo gesetzt. Aber ich sag mal so, alles hinter Platz 50 ist doch einer starken Fluktuation ausgesetzt, wo Spiele nach ein paar Jahren dann einfach rausrotieren. Und gerade so ein Spiel, dass es einmal im Kickstarter gab, danach nicht im Retail und das mehr oder weniger 5, 6, 7 Jahre lang nicht erhältlich war, dass das immer noch auf Platz 112 war, das hat mich sehr glücklich gemacht.
Treue Fangemeinde dann, ne?
Genau.
Und die es haben, die wissen es auch immer noch zu schätzen. Ich meine, oft wählt man ja, also gefühlt bei diesen Listen, man gibt dann immer mehr oder weniger die gleichen Spiele dann ab, Jahr für Jahr, da ändert sich dann nicht so viel. Ich kenne das ja von mir selber, wo ich denke, okay, das Spiel habe ich jetzt schon 5 Jahre nicht mehr gespielt, es ist trotzdem noch meine Nummer 3 oder so, ne? Also das ist auch ein bisschen Effekt, aber nichtsdestotrotz, ne, die Leute lassen es auf ihren Listen und das sagt ja auch über das Spiel aus.
Klar. So finde ich, ist das auch. Und ich persönlich ich gucke meistens nicht auf meine alten Listen, sondern ich sage einfach, okay, was habe ich im BG Stats? Welche Solospiele habe ich in den letzten 12 Monaten gespielt? Und dann nehme ich meistens aus denen was und fülle sie auf mit so ein paar wenigen, die ich immer im Kopf habe, wo ich genau weiß, ja komm, also ein Mount Builder muss einfach mit drauf.
Ja, bin mal gespannt, ob sich da mal noch irgendwas tut. Das wäre auf jeden Fall
genau.
Schon allein wegen dem spannenden Thema von Mount Builder wäre das ganz gut. Weil es auch eine, weil du sagst, das Renegade hat eine der schlechtesten Anleitungen. Ich glaube, Mount Builder kann dem Konkurrenz machen.
Tatsächlich ist die von Mount Builders nur knapp dahinter, also knapp davor. Also knapp tatsächlich finde ich die von Renegade tatsächlich noch schlechter, einfach weil diese massigen Begriffe. Aber ja, das ist, also die von Mount Builders gehört auch einfach noch mal komplett neu gemacht. Das Einzige, was natürlich Deckers davon abhalten kann, dieses Jahr in den Top 200 zu kommen, ist, es kommt zu Essen raus, was Ende Oktober ist. Und meines Wissens ist Abgabetermin irgendwie 30. Oktober, 31. Oktober für die Liste. Es könnte also knapp werden.
Ja, naja, aber dann halt nächstes Jahr.
Dann halt nächstes
Jahr. Du, aber abschließend zwei Fragen habe ich noch an dich. Zum einen, weil
ja?
Das habe ich dir im Vorfeld gesagt, das muss ich dich noch fragen. Du hattest ja diese große Bildungslücke, dass du noch nie Mage Knight gespielt hattest. Hast mir erzählt, jetzt hast du es gespielt Ende letzten Jahres. Ja. Wie war denn die Erfahrung? Weil ist ein Bezug zu Renegade, beziehungsweise Deckers ist ja da, ne? Hat mir ja gesagt, die ist so ein bisschen, einige Elemente finden sich ja wieder in Deckers. Aber deswegen die Frage, wie fandest du es? Hat es was damit zu tun, dass du Deckers bearbeitest, dass du das gespielt hast? Und wie vergleichst du die beiden Spiele?
Also es hat tatsächlich nichts damit zu tun, dass ich an Deckers gearbeitet habe. Ich wusste einfach, ich will diese Lücke füllen und es hatte sich ergeben. Ich war auf einem, ich sag jetzt mal, längeren Spielewochenende, das war 4 Tage. Und irgendein Spieler hat es mitgebracht und meinte so, ey Leute, ich bin nur heute da, ich will heute nichts weiter machen als einmal Mage Knight spielen. Im Notfall erkläre ich es auch. Und ich so, dann lass uns loslegen. Und dann haben wir da zu dritt gesessen und wir haben den gesamten Tag nur Mage Knight gespielt, tatsächlich sogar 2 Partien. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, die Anleitung, ich habe auch einen Blick in die First Edition Anleitung geworfen, die Anleitung ist tatsächlich besser geworden, aber sie ist immer noch deutlich verbesserbar. Das ist so das, was mir so auf jeden Fall aufgefallen ist. Das Spiel selber, ich fand es halt sehr angenehm, dass für die wichtigsten Orte, die man im Laufe des Spiels aufdeckt, kann man sich ja Karten daneben liegen. Es wird halt ein riesen Wust an Karten auf dem Tisch, aber es hat mir tatsächlich irre Spaß gemacht. Und ich habe es danach mit meiner Frau zu Hause auch noch 3 Mal gespielt. Einfach, weil ich da noch ein bisschen vertiefen wollte, um zu sehen, so, was kann dieses Spiel eigentlich noch alles? Aber ich bin an der Stelle noch sehr, sehr einfach gehalten. Ich bin noch bei dem einfachsten, hey, komm, ich versuch mal hier die zwei Städte einzunehmen. Und ich würde weit entfernt davon behaupten, dass ich das wüsste, wie man das Spiel gut spielt.
Das bin ich nach 50 Partien auch noch nicht so wirklich, dass ich sagen kann, ich mache jetzt hier die Megalopolis oder wie die heißt, wo du quasi die Stadtlevel aufs Maximum hochdrehst und sonst was. Also ja, das ist.
Dazu muss ich sagen, im März gab es wieder so ein Spielewochenende, also dieses Jahr März, und der Typ kam wieder mit seinem Mage Knight, aber die Runde war dann voll, ich konnte da leider nicht mitspielen. Die haben eine Partie gemacht, die auch irgendwie 8 Stunden gedauert hat, aber sie haben nach der Hälfte ungefähr gesagt, ja, wir haben gleich verloren. Haben am Ende aber dann abends um 9 tatsächlich gesagt, so, yo, wir haben's gewonnen. Und das, also da bin ich ab und zu vorbeigegangen, hab drauf geguckt, dachte mir so, ah, ich hätte jetzt auch so gern mitgespielt, aber es war echt spannend, das anzusehen.
Ja, das glaube ich.
Und da kann ich beruhigen, Deckers geht schneller.
Genau, Mage Knight Elite. Ich erinnere noch an die liebe Laraya, liebe Grüße an der Stelle, die mir auch mal gesagt hatte oder in irgendeiner Situation, als sie dann Renegade hatte, weil sie hat Renegade, ich weiß nicht, ob sie es noch hat, aber sie hat es auf jeden Fall gespielt, hat sie ihr Mage Knight verkauft, was dann auch erstmal eine ordentliche Aussage ist. Ne? Also, aber ich verstehe es, klar, Mage Knight ist wirklich ein großes Invest von den Regeln, von der Zeit und alles, und da will man sich nicht unbedingt vertiefen, aber die Mechanismen, die Mage Knight hat, wenn man die mag, da findet man die auch in Deckers auch wieder in veränderter Form natürlich, aber ist dann doch, denke ich, wieder erkennbar. Und das sage ich, ohne es gespielt zu haben, aber so von dem, was ich so gesehen habe und gelesen habe, wirkt ja. Das schon. Das kann man schon so ein bisschen zumindest so die Vergleiche ziehen.
Also ich würde mir natürlich wünschen, wenn die Leute sagen, okay, ich hole mir Deckers, weil ich so viel Tolles über Mage Knight höre, dann spielen sie es ohne bis zur Unkenntlichkeit und wollen noch mehr und trauen sich dann vielleicht auch an Mage Knight ran.
Ja, dann sind sie hoffentlich nicht enttäuscht.
Genau.
Ja, sehr cool. Also Deckers ist jetzt angekündigt, ist dann zur Spiel 2025 verfügbar, also kann dann auch gekauft werden da vor Ort oder dann eben im Handel danach, ne? Und da freuen wir uns schon darauf. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, auch wenn dieses ganze Cyber-Hacker-Thema eigentlich gar nicht so meins ist, aber ist egal. Die Illustrationen finde ich trotzdem so ansprechend und alles, also das. Und die Mechanismen stehen ja im Vordergrund dann tatsächlich. Und als abschließende Frage noch, was kann man denn sonst noch von Deep Print Games erwarten dieses Jahr?
Was kann man noch? tatsächlich, also Deckers ist das Erste, was wir in Essen neu ankündigen. Wir haben noch 2 weitere Spiele und eine Erweiterung, die wir rausbringen werden, aber die haben wir alle noch nicht angekündigt und ich möchte an der Stelle auch anderen Leuten, die das ein oder andere dann exklusiv ankündigen wollen, jetzt hier nicht das Wasser untergraben.
Mhm. Okay.
Aber ich sag mal so, wer bestimmte Sachen mit Begeisterung gespielt hat, freut sich hoffentlich auf diese Erweiterung. Und eins von den Spielen ist ein wunderbares kleines Kartenspiel von einem unbekannten Autorenpärchen aus Gummersbach.
Ganz, ganz so Anfänger wahrscheinlich, ne?
Ja, haben noch nie was gemacht.
Probieren sie noch so ein bisschen rum gerade so, ja. Sehr schön. Okay, aber kommt noch einiges mehr auf uns zu, auf jeden Fall.
Definitiv.
Deep Print Games wieder. Sehr gut. Cool. Alles klar, Matthias. Dann besten Dank für die Zeit, besten Dank für den Input. Alles sehr spannend. Und dann, ja, aber freuen wir uns jetzt noch, freuen wir uns jetzt noch 5 Monate darauf, das Spiel dann bald in unseren Händen halten zu können und dann natürlich auch spielen zu können, weil nicht nur in den Händen halten und nicht nur ins Regal stellen, bitte, sondern auch spielen.
Genau, da hoffe ich auch, dass ihr Bock habt, das zu spielen und euch dann ins Regal zu stellen, um es da regelmäßig rauszuholen, um damit zu spielen, weil das würde mich besonders glücklich machen, wenn ihr es spielt.
So ist es. Alles klar, dann besten Dank dir und bis bald.
Ich hab zu danken. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.
Tschüss.